Agnana timirandasya gnananjana shanakaya shakshuru melitam yena tasme shri guruve namaha. Hey Krishna karuna sindhu dinabandhu jagatpate gopesha gopika kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishna Bandhu Sute Devi Vanamami Hari Priye Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ya Kundenu Tushara Haradavala Ya Shuprabhasta Vina Ya Vina Vardanda Mandidakara Ya Shweta Patmasana Ya Brahma Shuta Shankara Prapiti Deve Sada Vandita Samambhadu Saraswati Bhagavati Bodhi Pradam Sharade Bodhi Pradam Sharade. Jai Gurudev, herzlich willkommen zu einem Satsang. Vielleicht ein bisschen über die Meister oder nicht, wir werden sehen. Ich habe ein bisschen versucht, eine Brücke zu schlagen, aber vor allen Dingen habe ich noch ein paar Fragen vom letzten Jahr. Und da dachte ich mir, die muss ich auch langsam mal aufarbeiten. Und die Frage geht wie folgt. Die Erde geht seit über Jahrtausenden ihren karmischen Weg, bietet einen Schicksalserfahrungsraum auf bestimmten Frequenzen. Warum sind nach Tausenden von Jahren nicht mehr Menschen, die transzendenter geworden sind? Warum so wenige über die Jahrtausende? Ja, interessante Frage. Warum dauert es manchmal Jahre, fast hätte ich Jahrtausende gesagt, bis der Swami eine Frage beantwortet? Da gibt es so ein Spiel, das heißt so, warum kreuzt das Huhn die Straße? Kennt ihr das? Weiß jemand die Antwort? Dann sind wir da schon ganz schön nah an der Antwort dran. Aber kennt ihr diesen Rorschach-Test? Habe ich hier in Wikipedia gefunden. Der Rorschach-Test oder Tintenklecks-Test ist ein positives Testverfahren für die psychologische Diagnostik und der Persönlichkeitspsychologie. Der Rorschach-Test geht zurück auf das Wirken des Schweizer Psychiaters und Psychoanalytikers Hermann Rorschach. Der hat bis 1921 gelebt, der eine eigene Persönlichkeitstheorie entwickelte und diese später mit den Theorien der Freudschen Schule verband. Die Interpretation des Verfahrens erfolgt unter tiefen psychologischen Gesichtspunkten. Na, jetzt wisst ihr, von was wir reden. Aber im Wesentlichen geht es immer um die Beantwortung der gleichen Frage. Was nehme ich wahr? Was ist meine Wahrnehmung? Meine Wahrnehmung schafft meine Wahrheit. Was ist das also, diese meine Wahrheit? Wahrheit ist immer subjektiv, wissen wir mittlerweile. Und das, was ich wahrnehme, ist meine Wahrheit. Aber was nehme ich wahr? Ich nehme das wahr, was ich glaube. Heisenberg hat das mal sehr schön beschrieben. Ich habe das aus dem Buch Metaphysik, da wo viele große Physiker so eigentlich ihre private Theorien dann darlegen. Und der hat gesagt, wir haben das ganze Universum untersucht. Wir haben alles ausgemessen, was wir gesehen und gefunden haben und haben einen Fußabdruck gefunden. Dann haben wir diesen Fußabdruck untersucht und haben festgestellt, es ist unser eigener. Also die Wahrnehmung hat die Wahrheit geschaffen. Und das jetzt nicht nur von einem Psychologen, sondern auch von jemandem, der ja der Physiker ist, der also ein Naturwissenschaftler ist. Jede Aussage ist also eine Aussage über unsere subjektive Wahrheit. Also sagt jede Aussage nichts über die Welt, sondern immer nur darüber, wie ich diese Welt oder was immer das sein soll, oder halt das Universum, wie ich das entsprechend meines Glaubens wahrnehme. Und da spielt es keine Rolle, ob ich jetzt Naturwissenschaftler bin, ob ich Psychologe bin, ob ich völlig durchgeknallt bin oder wie auch immer. Es ist immer genau das Gleiche. Ich mache immer eine Aussage darüber, was ich glaube. Aber ich mache niemals eine Aussage darüber, wie die Dinge da draußen sind. Jede Aussage ist ein Glaubensbekenntnis und beschreibt die jeweilige psychologische Diagnostik oder die Persönlichkeitspsychologie. Das ist ein wichtiger Punkt. Haben wir das alle verstanden? Wir denken immer so, wir könnten dann über andere was sagen, aber dabei beschreiben wir uns immer nur selber und wollen das dann auf andere übertragen. Und die Frage ist deshalb so schwierig und lag wahrscheinlich deshalb immer so, ne, wenn ich dann wieder den nächsten Satzhang habe, dann gehe ich so durch die Fragen, die alle irgendwie noch offen sind, und suche mir halt irgendeine aus, die mir irgendwie gefällt, wo ich denke, da habe ich was Lustiges dazu zu sagen. Und manche Fragen, die sind schwierig. Und die liegen dann Jahrtausende da. Und das ist es, warum es ist eigentlich keine Frage, sondern eine Aussage. Es ist ein Glaubensbekenntnis. Gott ist unerfassbar. Da sind wir uns sicherlich einig. Alles ist Gott. Om Namo Narayana. Da stimmen die meisten auch noch zu. Da hatte ich die letzte Woche einen Streit mit jemandem gehabt. Seine Aussage war, alles ist Gott. Sag ich, okay, wo kann ich das unterschreiben? Und dann sagt er aber das Böse ist auch real. Und das Böse, da ist Gott nicht. Da habe ich gesagt, okay, ich versuche dem jetzt mal zu folgen. Du sagst also, Gott ist überall, aber er ist nicht im Bösen. Na, also, dann ist er also nicht überall. Nein, das stimmt nicht, er ist überall. Na, aber Gott ist das Gute, deswegen kann er nicht im Bösen sein. Aber könnt ihr dieser Logik folgen? Ich kann es nicht. Aber so sind wir, wenn wir innerlich natürlich so ein bisschen wir sind, dann dürfen wir uns natürlich auch nicht wundern, dass unsere Welt wir ist. Wenn Gott in allem ist, und Gott ist unerfassbar, das waren zwei Sachen, wo die meisten ja mitgehen können, dann ist nichts erfassbar. Weil wenn ich etwas erfassen könnte, dann wäre ja Gott nicht da, weil Gott ja unerfassbar ist. Wenn nichts erfassbar ist, ist alles Glauben. Es gibt nichts anderes als Glauben, ein subjektiver Glauben. Wir kommen zu der Aussage, die sich als Frage tarnen wollte. Dieses Glaubensbekenntnis kann nur sinnvoll untersucht werden in der psychologischen Diagnostik des Fragenden. Nur da können wir sie beantworten. Anders ausgedrückt, wir müssen untersuchen, wie sinnvoll dieses Glaubensbekenntnis zu den Möglichkeiten steht, der Aussage in einem Kontext eine Konsistenz zu geben. Völlig klar. Aber das wird wieder gepostet, ihr könnt es hinterher noch 10-mal anhören und so. Nach dem 20. Mal macht es dann Sinn, vielleicht, wenn ihr dann meinem Glauben folgen wollt. Jede Frage beinhaltet die Antwort. Dies ergibt sich daraus, dass die Frage ein entsprechendes Universum beschreibt. Kennt ihr vielleicht dieses Per Anhalter durch die Galaxis? War ich ein super Fan davon, bin immer noch. Ne, unser Kassensystem ist nicht zufällig, die 42. Oh, jetzt habe ich schon was verraten. Weil da geht es darum, um die Antwort auf die letzte aller Fragen. Die Erde ist ein riesiger Computer gewesen, designed, um die letzte aller Fragen zu beantworten. Und was ist die Antwort auf die letzte aller Fragen? 42. Der Fragende realisiert dann, dass es besser gewesen wäre, nach der letzten aller Fragen zu fragen und nicht nach der letzten aller Antworten. Und Guruji sagt dann, die Lösung liegt nicht in mehr Antworten, sondern in weniger Fragen. Ganz früher habe ich immer mal so mit ihm philosophiert und irgendwann hat er mir dann gesagt, dass er mir keine Fragen mehr beantworten würde, weil es mir nicht mehr hilft, sondern nur noch mein Ego wachsen lässt. Irgendwann muss ich mich mit Gott beschäftigen und dies bedeutet, über den Verstand hinauszugehen. In einem Bereich, wo jede mögliche Antwort immer nur ein weniger an Verstehen bedeutet. Mit jeder Antwort begrenze ich Universum, begrenze ich Gott. Ich muss über das hinausgehen, wenn ich wirklich etwas Wahres finden will. Und jetzt komme ich hier zu der Einleitung von der Frage. Die Erde geht seit über Jahrtausenden ihren karmischen Weg und bietet einen Schicksals- und Erfahrungsraum auf bestimmter Frequenz. Ja, das ist nur so eine Aussage von der Qualität, rund ist besser als eckig und könnte beliebig hinterfragt werden. Reden wir über Jahrtausende oder Jahrmillionen, was soll das für ein Erfahrungsraum sein und für wen? Was ist mit der Frequenz gemeint? Eine Erfahrungs- oder Schicksalsqualität? Es geht hier nur um ein Gefühl, das beschrieben wird. Klammern wir das also erstmal aus und schauen uns die Glaubensaussage an. Warum sind nach tausenden von Jahren nicht mehr Menschen in der Transzendenz gekommen? Warum so wenige über die Jahrtausenden? In der Bhagavad Gita sagt Krishna, einer von tausend sucht nach Gott. Und von denen, die nach Gott suchen, einer von tausend findet ihn vielleicht. Und nur von denen, die ihn vielleicht gefunden haben, wieder einer von tausend hat ihn wirklich gefunden. Und von diesen Tausenden, also von diesen einer von tausend, von tausend, tausend, ist noch einer bei mir, nachrechnen, wie will das jetzt hin, hat einer vielleicht wirklich gefunden. Und von denen, die ihn wirklich gefunden haben, ist vielleicht auch wieder nur einer von tausend, der ihn wahrlich kennt. Wie aussagekräftig sind Aussagen über Jahrtausende von Jahren? Ich meine, wir wissen jetzt, dass es den heißesten April seit dem Urknall wir gerade hatten. Aber das ist ja wieder, das ist Naturwissenschaft. Wir reden hier von Philosophie. Die Naturwissenschaft wissen das natürlich besser. Ja, wenn wir von Tausenden von Jahren reden, Revisionisten, die bezweifeln geschichtliche Faktoren, die in unserer Lebenszeit gespielt haben, nach ein paar Jahren. Flacherdler ziehen die Astronomie in Zweifel. Andere sind sich sicher, dass die Geschichte mal schnell 1000 Jahre eingepflegt wurde. Tataristen glauben, beweisen zu können, dass es eine spirituelle Hochkultur aus der Geschichte der Menschheit entfernt wurde. Und dann kommt jemand und sagt, aber ich weiß, über tausende von Jahren gab es keine Menschen, die Transzendenz erreicht haben. Und dann kommt jemand, der glaubt zu wissen, dass die letzten 1000 Jahren, was da passiert ist. Das, für mich ist das eine ziemlich mutige Aussage. Kennt jemand von Andreas Eschbach das Buch Herr aller Dinge? Kann ich wirklich empfehlen, ist ein geniales Buch. Und das geht dann um ein Szenario in der Nebengeschichte über vergangene Hochkulturen. Ein Konzept, was sich immer wieder auch in der Wissenschaft wiederfindet. Was würde nach 1000 Jahren von uns noch übrig bleiben? In unserer Kultur? Vielleicht ein paar verstrahlte Böden, ein paar Pyramiden? Nach ein paar tausend Jahren? Was bleibt nach einer Million Jahre übrig? Was ist eine Million Jahre erdgeschichtlich? Ein Fingerschnippen. Und doch wagen wir eine Aussage darüber, ob ein Stamm, der um einen Totenpfahl getanzt hat, nicht vielleicht die Transzendenz erreicht hat. Vielleicht ist unser das, was wir Fortschritt nennen, das, was uns daran hindert, Gott zu realisieren, Transzendenz zu erreichen. Glaubt ihr denn, die Erfindung vom Computer hilft dir, ein besseres Leben zu führen? Dass das, was du heute Fortschritt nennst, irgendwie in deiner Qualität, in deiner sozialen Kompetenz ein Fortschritt ist? Da hat das eine doch mit dem anderen nichts zu tun. Wer weiß es schon, vielleicht haben Millionen von Menschen so Gott realisiert, indem sie rückwärts um Baum getanzt sind. Findet diese Transzendenz vielleicht in Wellen statt? Wenn die Menschen bereit sind, werden die Probleme immer größer. Dann schlägt der Meteorit ein, da brennt der Wald nieder, dann gibt es eine Sintflut, was auch immer da passieren mag. Große Probleme führen zu großen Lösungen. Und die letzte aller Fragen ist die Transzendenz dieser Illusion. Die Hälfte der Menschheit findet die Frage und die Hälfte davon kann sie beantworten. Schwuppdiwupp, oder hier in Kirchheim sagen wir wuppdikupp, aber nur die Veteranen, die die Ibra-Kuppe bestiegen haben. Nicht, dass da irgendwelche Missverständnisse kommen. So lösen wir uns aus dieser Illusion heraus und leben fortan im Schoße der göttlichen Liebe in ewiger Glückseligkeit. Der Rest bleibt in seiner geistigen Umnachtung zurück und die Welt fällt für 1000 Jahre wieder in Jäger und Sammler zurück. Was wollen wir heute darüber wissen? Da müssten wir jetzt mal vielleicht irgendeinen Finanzminister fragen, weil es geht hier um Prozentrechnung. Und waren das jetzt genug Menschen über die wenigen Jahrtausenden, die die Transzendenz geschafft haben? Da gibt es das ja in der Schule, ne, wo der Lehrer sagt, ganz ärgerlich, 50% von euch können keine Prozentrechnung. Und dann meldet sich ein Schüler, sagt, aber Herr Lehrer, so viele sind wir doch gar nicht. Das sind nicht unsere Glaubensaussagen, die bestimmen, wer und wie viele das Göttliche realisieren und damit die Transzendenz erlangen. Unsere Glaubensaussage sagt nichts darüber aus, wer vor 500 Jahren vielleicht irgendwo ein kompletter Stamm in Amerika Transzendenz erreicht hat, weil die einem Priester zugehört haben und wuppdiwupp waren die alle transzendiert. Wer will das? Und dann sagt die, aber die Nachrichten haben es ja nicht gesagt. Dann kann das nicht passiert sein. Na, so ist es nicht. Es ist unsere Hingabe und unser Vertrauen an das Göttliche, welche uns bereit macht, nach der Hand der großen Meister Ausschau zu halten. Halten wir Ausschau nach Problemen, die im Verstand konstruiert sind, oder trainieren wir unsere Demut? Liegen wir nachts wach mit Sehnsucht und verzehren uns im Verlangen nach der göttlichen Liebe? Oder schauen wir nach den von Ego aufgezeigten Fehlern Gottes? Wie viele von uns wollen die große Transzendenz denn dabei sein? Und wie viele davon werden dabei sein? Wer macht es einmal mit dem Ausrechnen? Jago Dave. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Premse Bolo Satguru Deva Shri Swami Vishwananda Mahaprabhu Ki Bhakti Maga Ashram Ki Samasta Bhakta Mandali Ki Jai Gurudev.